Zeit für Politik, der Podcast der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit.
In der Schule kommen viele Menschen mit unterschiedlichen Meinungen und Perspektiven zusammen und müssen lernen, miteinander auszukommen. Doch unter all den verschiedenen Meinungen sind auch manche, die den demokratischen Diskurs einschränken oder gar abschaffen möchten. Einige wenige versuchen, den politischen Raum Schule für ihre extremistischen Erzählungen zu kapern. Das können Schülerinnen und Schüler sein, aber auch Lehrkräfte, Eltern oder gänzlich Außenstehende versuchen, Einfluss zu nehmen. Lehrkräfte und Schulleitungen müssen also zusätzlich zu ihren vielfältigen anderen Aufgaben auch dafür Sorge tragen, dass ihre Schule nicht zur Verbreitung von demokratiefeindlichen Bestrebungen missbraucht wird. Und das ist wirklich viel verlangt. Wie kann es funktionieren? Dafür haben wir uns in diesem Podcast Zeit genommen. Bisher haben wir von Dr. Rico Behrens über die Radikalisierungswege und Herausforderungen an Schulen im Bereich des Rechtsextremismus bzw. der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gehört. Über Islamismus und religiös begründeten Extremismus an Schulen und wie er dort auffällt, haben wir mit Daria Arianikow von ufug.de gesprochen. Und in dieser Folge blicken wir auf das Themenfeld Linksextremismus bzw. linke Militanz. Unser Ansprechpartner für diesen Bereich ist Thomas Estrada. Er ist Sachbearbeiter für Extremismusprävention bei der Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus, kurz BIGE, und hält regelmäßig Workshops in Klassenzimmern. Wir sagen herzlich willkommen im Lehrerpodcast, Herr Estrada.
Hallo und herzlichen Dank für die Einladung.
Was ist das Linksextremismus? Wie würden Sie das definieren?
Beim Linksextremismus oder Extremismus im Allgemeinen geht es stets um Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Das heißt, diese FDGO, die man auch einfach als die Kernelemente unserer Demokratie verstehen könnte, sind maßgeblich dafür, ob etwas dann quasi ideologisch zu weit geht in den Bereich des Extremismus. Im Linksextremismus stecken dann natürlich andere Ideologien dahinter als zum Beispiel beim Rechtsextremismus oder gar im religiös motivierten Extremismus.
Da geht es dann praktisch sowohl um die Ziele als auch um die Wege dahin.
Genau. Also einerseits können die Ziele dann von unserer Demokratie sich wegbewegen, von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und dann zum Beispiel autoritäre Strukturen verlangen oder gar eine Art herrschaftsfreie Gesellschaft, wo wir also eben unsere Standards, unsere parlamentarische Demokratie nicht mehr gewahrt hätten. Aber gerade auch im Linksextremismus geht es oftmals um die Art und Weise des Engagements. Am besten kann man es, glaube ich, anhand des Antifaschismus auch darlegen, weil Antifaschismus an sich erstmal was Gutes ist, also sich gegen einen Faschismus zu positionieren. Aber da werden eben auch Definitionen so verschoben, dass es dann bedeutet, dass man auch Gewalt befürwortet gegen einen politischen Gegner, wo wir aber dann auch wieder den Boden unseres Grundgesetzes und der Demokratie verlassen würden.
Aber was sind denn die Ziele? Wir hatten gehört, autoritär oder herrschaftsfrei, aber was genau bedeutet das? Was sind denn die Utopien, die dahinter stehen?
Im Linksextremismus unterscheiden wir zwischen zwei großen Ideologiefamilien. Einerseits haben wir den Anarchismus, der also eher zum Ziel hat, eine Art herrschaftsfreie Gesellschaft herbeizuführen, wo es im Gegensatz zu einer parlamentarischen Demokratie eben nicht Leute gibt, die dann quasi über mein Leben entscheiden. Da gibt es eben so den schönen Spruch, kein Mensch darf Macht haben über den anderen. Das beschreibt dann den Anarchismus ganz gut und in einer parlamentarischen Demokratie, so deren Auslegung, entscheiden ja Politiker über unsere Gesellschaft, erlassen Gesetze, an die ich mich zu halten habe, wenn ich mich daran nicht halte, dann kommt die Polizei und so weiter und so fort. Also Anarchismus, eine Art herrschaftsfreie Gesellschaftsform. Im Kommunismus dagegen geht es natürlich eher in Anlehnung an so Vordenker des Kommunismus mit Marx und Lenin etc. um eine klassenlose Gesellschaft, die aber dann eben herbeigeführt werden soll über eine Art Revolution. Also erst einmal das bestehende System, das ja gerne aus Sicht eines Kommunisten als ausbeuterischer Kapitalismus bezeichnet wird, dieses System zu überwinden, diese Revolution herbeizuführen und dann einen, ja, entweder autoritären Sozialismus oder dann auch Kommunismus schließlich herbeizuführen. Im Linksextremismus, also gerade aus Sicht von Sicherheitsbehörden, ist tatsächlich der größte Berührungspunkt mit der sogenannten autonomen Szene. Und die ist teilweise sehr, sehr heterogen. Also auch in der autonomen Szene sind eben diese zwei großen Ideologiefamilien vorhanden, überschneiden sich in bestimmten Bereichen. Aber was diese autonome Szene ausmacht, ist, dass sie dann eben sich zum Ziel gesetzt haben, diese Revolution oder diesen Umbruch herbeizuführen, um darauf aufbauen, ein besseres System zu schaffen. Also ganz, ganz starke Militanz, sehr, sehr starke Gewaltorientierung und eben auch einen starken Aktionismus bei Demonstrationsgeschehen, Stichwort schwarzer Block und dementsprechend auch sehr, sehr viel Kollision dann zum Beispiel mit Polizei.
Da geht es ja ums Gewaltmonopol sozusagen.
Zum Beispiel. Oder dass auch der Rechtsstaat an sich nicht nur in Frage gestellt wird, sondern als Teil dieses Systems betrachtet wird und das zu einer Art Selbstjustiz gegen eben den vermeintlichen Gegner gegriffen wird.
Jetzt sind wir praktisch schon in der Antifa. Das ist ja immer so eine große Frage. Was ist die Antifa?
Ja, die Antifa gibt es ja so nicht. Also es ist jetzt kein Verein oder Club, wo man dann Mitglied wird und dann entsprechend auch eine Art Mitgliederliste existieren würde, sondern der Begriff Antifa bedeutet ja eigentlich nur die Kurzversion erstmal von Antifaschismus, also einem gewissen Aktionsfeld oder einer gewissen politischen Beteiligung, dass man sich gegen Faschismus engagiert. Weswegen ich auch ganz klar betonen möchte, dass es an sich was Positives ist. Aber da gibt es eben dann noch Gruppierungen, die sich antifaschistisch engagieren, aber eine ganz eigene Definition drüber legen. Wer ist denn eigentlich der Faschist? Und da merkt man schon, anhand solcher Debatten kann man dann auch schon eine gewisse Radikalität auch befördern. Wenn also von die Antifa gesprochen wird, ist es wahrscheinlich meistens so eine Art Bündnis oder verschiedene Bündnisse und Gruppierungen, die unter dem Zeichen der sogenannten antifaschistischen Aktion tätig sind. Also wer mal auf Demonstrationen war und sich dann mit diesem Thema beschäftigt hat, der kennt auch dieses Logo. Das ist ja das mit den zwei Flaggen, eine Flagge rot, eine Flagge schwarz und dann steht auch antifaschistische Aktion dabei. Auch dieses Logo ist jetzt kein eindeutiges Symbol, das irgendwie auf Linksextremismus hindeutet, das nicht. Aber unter diesem Logo gibt es dann eben verschiedene Gruppierungen, die da tätig sind, die aber dann zum Teil sehr, sehr stark ins Linksextreme abdriften. Also es ist nicht immer so einfach. Man muss sich da schon auch genauer mit beschäftigen.
Würden Sie sagen, es ist schon notwendig, sich zu beschäftigen, wenn dieses Logo auftaucht im Unterricht oder beziehungsweise in der Schule? Plötzlich Sticker sind ja der klassische Fall, wie man mitbekommt, dass es vielleicht politische Konflikte oder politische Radikalisierungen an der Schule gibt.
Ja, genau. Also erster Schritt ist sicherlich einfach die eigene Sensibilität zum Thema, dass man eben auch für bestimmte Symbole achtet, sich einfach für das Geschehen im Klassenraum oder an der Schule auch interessiert, dass man aufmerksam sich die Wände anschaut, wenn mal irgendwelche Schmierereien oder Aufkleber dazukommen, dass man sich die anschaut, aber natürlich auch ein gewisses Grundwissen hat, dass man dann sieht, okay, dieses Symbol kann ein Indiz sein, muss nicht, aber dann muss ich besonders wachsam sein.
Ich nehme mal an, dass das gar nicht so einfach ist, dann im Klassenzimmer darüber zu sprechen, weil, wie Sie es ja richtig gesagt haben, Antifaschismus ist ja an sich mitunter die Lehre, aus der das Grundgesetz auch erwachsen ist, zu sagen, wir wollen keinen Faschismus mehr. Und da dann zu erklären, wie können wir das erreichen, auch auf dem rechtsstaatlichen Weg, gerade wenn es immer wieder vielleicht auch Urteile gibt, die gefühlt nicht rechtens sind aus Sinne der Antifaschistin. Wie kann man da in diese Diskussion gehen? Weil hier beginnt ja dieser Spalt aufzugehen.
Ja, das ist manchmal auch gar nicht so einfach nachvollziehbar. Denn wenn wir gerade über das Thema Antifaschismus reden, können wir das auch anhand eines ganz, ganz praktischen Beispiels mal sagen. Also ich war, bevor ich zur BIGI gekommen bin, Polizist. Und klassischer Einsatz bei der Polizei ist natürlich Demonstrationsgeschehen. Das heißt, eine Gruppierung meldet eine Demonstration an. Diese Person ist ganz deutlich einem rechtsextremen Lager zuzuordnen. Und nachdem wir in einer freiheitlichen Demokratie eben auch Versammlungsfreiheit genießen, wird diese Demonstration genehmigt. Man kann ein paar Auflagen dazu erlassen, aber grundsätzlich gilt halt eben auch dieses Demonstrationsrecht, dieses Versammlungsrecht auch für Rechtsextremisten. Ja, da könnte man natürlich dann schon ansetzen und fragen, wieso dürfen eigentlich bekannte Rechtsextremisten demonstrieren gehen? Das ist natürlich eine sehr beliebte Frage, die vor allem auch Linksextremisten dann stellen wollen, das auch ganz klar hinterfragen und denen dieses Grundrecht auf Versammlungsfreiheit dann auch aberkennen wollen. Und einem Schüler dann auch zu erklären, dass auf der einen Seite im Unterricht redet man ja über Nationalsozialismus, wie gefährlich das ist, während den Anfängen ja, aber gleichzeitig muss man in einer Demokratie scheinbar aushalten, dass es ja Rechtsextremisten gibt, die auch die Freiheiten unserer Demokratie genießen und ausnutzen. Also dieses angespannte Verhältnis, diese Konfliktsituation ist tatsächlich aus meiner Sicht immanent in einer Demokratie, weil halt sehr, sehr starke Meinungen aufeinanderprallen. Was wäre dann auch die Lösung dazu, dann zu sagen, sobald jemand rechtsextrem ist, dem jetzt komplett solche Grundrechte zu entziehen, wäre ja wahrscheinlich auch ein falscher Ansatz in einer Demokratie, weil wo fängt's an und wo hört's auf? Also das ist wirklich sehr, sehr sensibel.
Aus Ihrer Erfahrung als Polizist könnte man ja dann auch noch sagen, das ist ja auch ein Feindbild der linksradikalen Gruppierungen. Da überschneidet sich's manchmal ja auch mit den Fußballfans, die wir anfangs hatten.
Ja, also im Linksextremismus gibt es eine sehr, sehr starke Polizeifeindlichkeit, teilweise auch aus unterschiedlichen Gründen. Aber das mal kurz runtergebrochen, die Polizei oder der Polizist ist natürlich Vertreter des Staates und repräsentiert ja im Endeffekt dieses, aus Sicht von Linksextremisten, dieses System, das irgendwie darauf aus ist, die Bevölkerung zu unterdrücken. Weswegen natürlich dann die Polizei da oftmals den Hass abbekommt und auch die Gewalt abbekommt, stellvertretend für unser System. Wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das Thema Demonstrationen. Da würde ich gleich nochmal anschließen, dass natürlich bei rechtsextremen Demos, Gott sei Dank, ja auch sehr, sehr starke Gegendemonstrationen organisiert werden. Die sind ja meistens doch in der Überzahl, also 10-mal so viele, 100-mal so viele und so weiter. Also wirklich Gott sei Dank, das müssen wir als Demokratie auch bewahren. Aber die Polizei hat dann natürlich die Aufgabe, erst einmal das Versammlungsrecht aller Anwesenden auch zu gewährleisten. Das heißt, Störungen für Versammlungen dann auch zu beheben. Was man da auch nicht vergessen darf, ist, wenn so ein Konfliktpotenzial existiert, dann geht es natürlich auch immer um dieses große Thema Gefahrenabwehr. Also man muss ja auch schauen, dass da eine gewisse Distanz zwischen den befeindeten Gruppierungen gewahrt wird. Und wenn es dann doch zu Straftaten kommen soll, ist natürlich auch wichtig, dass die Polizei gleich da war. Dann hat man vielleicht sogar Beweise dokumentiert, Beweise gesichert, den Täter ermittelt, dass natürlich auch hier die Strafverfolgung dann einsetzen kann. Also ja, als Polizist bist du wirklich direkt dran zwischen diesen Gruppierungen und man ist von beiden Seiten nicht sehr beliebt. Und gerade in der linksextremen Szene, um da wieder die Kurve zu kriegen, wird dann gerne der Polizist als eine Art Beschützer der rechtsextremen Szene dargestellt, was natürlich so nicht stimmt, sondern wie gesagt, vielfältige andere Aufgaben.
Da kommt dann auch wieder die Gewalt ins Spiel. Wir sprechen ja von Militanz oder auch eben von Gewalt, die aus diesem extremen Lager dann kommt. Und da wird gern gerechtfertigt. Also wir hatten es jetzt gerade mit dem Hinweis, die Polizei würde Faschisten schützen. Aber auch sonst wird es gerne verherrlicht oder gerechtfertigt. Was gibt es da für Muster, die vielleicht auch in der Diskussion im Klassenzimmer auftauchen?
Also Gewalt zu verharmlosen, das gibt es in sehr unterschiedlichen Szenen. Da gibt es auch manchmal Überschneidungen, wenn man mal überlegt, einfach so in einer Art Hip-Hop-Szene, wird dann auch gerne gepaart mit einer Polizeifeindlichkeit, ne, gegen das System oder den Staat irgendwie zu rebellieren. Das gibt es. Deswegen würde ich mal behaupten, dass es auch ein Stück weit normal ist in einer Jugendkultur, dass sowas mal aufkommt. Aber man muss dann eben genau hinschauen, woher vielleicht bestimmte Sprüche oder Einstellungen auch herkommen. Wenn jetzt Musik gehört wird, wo es ganz deutlich darum geht, dass irgendwie die Polizei als Feindbild dargestellt wird, dann würde ich es auch nicht sofort in ein linksextremes Lager stellen. Aber wenn ich das als Lehrkraft mitbekomme, dann würde ich immer sagen, sollte man es auch nicht unbedingt gleich ignorieren, ne? Weil wo eine gewisse Gewaltakzeptanz oder Gewaltorientierung vorhanden ist, dann habe ich auch einen Gesprächsbedarf. Das kann ich so nicht einfach akzeptieren.
Wobei man ja sagen muss, in der linken Szene und auch in der linksradikalen und sogar in der linksextremen Szene wird Gewalt ja immer diskutiert. Das bekommt man ja sogar in der Öffentlichkeit mit. Diskussionen über welches Vorgehen ist legitim und so weiter spielt eine große Rolle und macht es manchmal gar nicht so einfach, weil die Diskurse plötzlich akademisch wirken, wenn es darum geht, wo greife ich ein, wo ist es gerechtfertigt, wo ist es nicht gerechtfertigt. Gibt es da vielleicht Hilfestellungen von Ihrer Seite, wo Sie sagen, Daumenregel ist, es gibt ein Gewaltmonopol beispielsweise?
Ja, also mein Tipp wäre da auch immer, sich gar nicht so sehr in Details oder jetzt in Theorien dann auch zu verzetteln, sondern sich mehr darauf zu fokussieren, wie ist es bei uns und warum ist dieses System tatsächlich auch gut? Also das einfach eher darzustellen, wo kämen wir dahin, wenn jetzt dann jeder einfach nach Gutdünken oder seiner eigenen moralischen Vorstellung dann Gewalt ausüben dürfte. Und dadurch, glaube ich, kann man es Schülerinnen und Schülern, also Jugendlichen im Allgemeinen, eigentlich auch ganz gut erklären, gerne auch auf einfach ein Klassengefüge auch beziehen. Im Endeffekt, indem man fragt, ja, wie wollen wir denn eigentlich zusammenleben? Ne? Was sind denn unsere Regeln? Warum gibt es diese Regeln? Und was passiert, wenn jetzt mal einer diese Regeln nicht einhält? Ne? Wie gehen wir damit um? Also Demokratie direkt in das Klassenzimmer transportiert.
Demgegenüber steht dann wahrscheinlich die Angstmache oder beziehungsweise die Angst vor dem Weltuntergang aufgrund von Profitinteressen von einzelnen Konzernen oder dem neuen Faschismus durch die Wahl gewisser Parteien, die als drängend erachtet werden und dann ja wegen dem Zweck, der Zweck heiligt die Mittel in dem Fall, dem gegenübergestellt werden. Also eigentlich braucht es ja ein gewisses Grundvertrauen darin, dass es das System schon tragen wird und dass wir es als Gesellschaft schon schaffen werden, mit diesem Problem umzugehen.
Absolut. Also eine gewisse Grundpositivität würde ich sowieso allen raten, was aber natürlich in der heutigen Zeit ja gefühlt auch immer schwerer wird. Nennen wir es doch, wie es ist. In den letzten Jahren, man hat das Gefühl, man hangelt sich wirklich von Krise zu Krise. Und diese Krisen, diese Themen beschäftigen nicht nur Erwachsene, sondern die kommen natürlich sehr wohl auch bei den Jugendlichen an. Und bereiten ja auch Sorge um die Zukunft, ob es jetzt das Thema eben Klimaschutz oder dann auch wirtschaftliche Interessen oder auch der Krieg jetzt, der direkt in Europa, also der Krieg in der Ukraine, das alles hat auch Auswirkungen auf unsere Schülerinnen und Schüler. Das heißt, natürlich kann man mit einer positiven Grundeinstellung herangehen, gleichzeitig muss man aber auch diese Ängste und Sorgen ernst nehmen und darüber reden und sich vielleicht auch bewusst zu sein, diese Ängste werden wir denen auch nicht nehmen können. Wir alle haben diese Ängste und Unsicherheiten. Das gehört schon auch dazu. Aber dass man eben nicht den politischen Rändern dann auch irgendwie verfängt, weil die profitieren natürlich von jeder Angst, von jeder Abkehr von dem jetzt Existierenden. Und da müssen wir im Endeffekt auch mehr dann für unser bestehendes System werben.
Zum Beispiel, wenn man diese Diskussion mitbekommt, dass aus dieser Ohnmacht, dieser Angst, dieser Angstgefühle plötzlich politische Ränder aktiv werden und dann wendet man sich an die Biege und sagt, wir haben ein Problem an der Schule oder wir wünschen uns Unterstützung. Wie schaut dann so eine Deradikalisierungs- oder Präventionsmaßnahme aus, wenn sie vorbeikommen?
An uns kann man sich immer wenden, wenn irgendwie das Thema Extremismus in den Schulen auch aufschlägt. Es kann sein, dass es anlassbezogen ist, dass man so wirklich einen konkreten Fall hat, dass also ein Schüler sich vielleicht etwas schwierig verhält, man irgendwie den Verdacht hat. Ich möchte aber auch ganz kurz hier sagen, also auch gänzlich anlassunabhängig kann man natürlich schon Präventionsmaßnahmen über die Biege anfragen, dass wir eben schon im Vorfeld rechtzeitig ja mit Schülerworkshops zum Beispiel das Thema Rechtsextremismus oder auch das Thema Linksextremismus behandeln. Also wenn an einer Schule bekannt ist, dass das sich etwas entwickelt, vielleicht sogar 2, 3 Schülerinnen und Schüler, dass so eine kleine Gruppe auch gebildet haben, demokratiefeindliche Einstellungen verkünden, dann kontaktiert man uns. Wir versuchen mit Hilfe von der Schule, mit der betroffenen Lehrkraft, aber dann zum Beispiel auch weiteren Experten, den sogenannten Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz, dann erstmal die Informationen irgendwie zu sammeln. Also so eine Art runden Tisch dann auch einzuberufen, mal abzuwägen, was liegt überhaupt vor, wie ernst muss das Ganze genommen werden, um dann aber auch vielleicht als Schritt darauf zu sagen, okay, da liegt tatsächlich auch eine ideologische Radikalisierung vor, weswegen wir dann auch eine Art Deradikalisierung überhaupt anbieten könnten. Und wenn wir so weit dann schon sind, naja, Deradikalisierung gegen den eigenen Willen, so eine Art Gehirnwäsche funktioniert nicht. Das gibt's nicht. Also unser Aussteigerprogramm, unser Deradikalisierungsprogramm basiert immer auf eine gewisse Freiwilligkeit, ein gewisses Miteinander, um natürlich dem Gegenüber einfach klarzumachen, dass es wichtig ist, aus dieser Bubble, aus dieser Gruppierung und aus dieser Denke rauszukommen. Das heißt, viele Gespräche vorrangig. Und in diesen Gesprächen kann es natürlich dann auch darum gehen, ja, was sind denn die Krisen, die da aktuell dich beschäftigen? Wie kann man damit umgehen? Welche Lösungen gibt es? Also kurz runtergebrochen, im Endeffekt dann eine Art Hilfe zur Selbsthilfe.
Wann sehe ich denn eigentlich ein Problem im Unterricht? Sind es die Aufkleber? Sind es die Diskussion? Oder ist es vielleicht auch einfach das Bauchgefühl? Wann sind Sie denn gerufen worden?
Also das Bauchgefühl einer Lehrkraft ist immens wichtig. Gerade wenn man über ein paar Jahre hinweg Erfahrung als Lehrkraft gesammelt hat, dann fällt einem sofort auf, wenn da vielleicht mal irgendwo was nicht ganz normal verläuft oder ein paar Äußerungen kommen. Das muss man halt im Laufe der Jahre im Sinne einer Berufserfahrung dann einfach erstmal erlernen. Aber Indizien für eine Radikalisierung können natürlich so Aufkleber sein. Das kann an einem Ordner angebracht oder ein Aufnäher am Rucksack sein mit einem Symbol, entweder so einem Anarcho, was halt dann eher in Richtung eines Anarchismus hindeutet, oder dann kann es auch irgendwas mit Hammer und Sichel sein, was natürlich symbolisch eher für einen Kommunismus steht, können aber auch Flyer sein, die auf einmal im Klassenzimmer auftauchen, Flyer für eine Demonstration, was jetzt, sag ich mal, Thema Extremismus beiseite, schon etwas ist, was ich nicht unbedingt an einer Schule möchte. Also auch da muss man sich schon mal die Frage stellen, will ich, dass irgendwelche politischen Flyer bei mir an der Schule liegen? Also meine Antwort eher nicht. Bitte auch sowas sofort unterbinden, egal von welcher Seite das kommt. Wenn man aber noch dann rausstellt, dass diese Flyer für vielleicht eine 1. Mai-Demo von einer autonomen Gruppierung ist, dann ist es eben nicht nur ein Indiz, sondern ein ganz deutliches Zeichen, dass hier Linksextremisten zugange waren und dass irgendjemand diese Flyer da abgelegt hat, vielleicht hier das Missionieren anfängt, zu werben anfängt, und da müssen wirklich die Alarmglocken läuten.
Sind solche Fälle schon vorgekommen?
Die klassischen Fälle im Bereich des Linksextremismus, die wir an Schulen hatten, waren tatsächlich wegen eher Aufklebern, die auftauchen, wo dann eine Schule sich Sorgen macht und dann auch sagt, sie möchten frühzeitig also da auch aufklären und in die Schulklassen reingehen, oder auch Graffiti-Sprühereien an einer Schule, was dann teilweise dann auch von der Polizei aus uns dann mitgeteilt wird. Das sind alles so Zeichen, die einen Bezug zur Schule haben, aber vielleicht noch kein Täter auch gezielt ermittelt werden konnte. Also eher so ein Anlass, wo man sagt, okay, gut, diese Schule ist betroffen, unsere Schule ist betroffen, dementsprechend wollen wir das Thema behandeln, und bevor wir das dann selber machen, holen wir uns lieber Experten dazu, die dann eben in den Schulklassen sind.
Wo es dann deutlicher wird, ist, glaube ich, einfach immer Hass. Das ist ja grundsätzlich auch immer in diesem Bereich der Radikalisierung, spielt ja dann Hass eine große Rolle, sei es gegen den politischen Gegner. Auch auf linker Seite gibt es ja auch den Antisemitismus beispielsweise. Die fallen ja relativ schnell auf, oder?
Ja, also wenn jemand schon so weit ist, dass er einen immensen Hass gegenüber einer bestimmten Menschengruppe hat, zum Beispiel auch gegen eine bestimmte Religion, gegen Juden oder gegen den Staat Israels und so weiter, dieser Hass, der muss ja irgendwie raus. Also ich glaube, diese Person kann diesen inneren Zorn oder Hass gar nicht verstecken. Und wenn sowas dann zum Ausdruck gebracht wird, dann muss man eben das auch sofort ernst nehmen und sich überlegen, wie ich weitermache.
Wie sieht's denn eigentlich aus Social Media? Ist das die Radikalisierungsebene?
Also Social Media bestimmt ja sehr, sehr stark den Alltag unserer Jugendlichen, unserer jungen Menschen immer mehr. Und diese Entwicklung haben extremistische Gruppen natürlich auch erkannt, weswegen natürlich auch in Instagram, Snapchat, TikTok und Co. auch Linksextremisten unterwegs sind und gerade ihre Aktionsfelder, ihre Themen, ob es soziale Gerechtigkeit ist oder ihr Thema Antifaschismus oder gegen die Polizei und so weiter, auch in sozialen Medien dann verbreiten. Und wer sich mal mit Algorithmen von Social Media auch so beschäftigt hat, der weiß auch, dass gerade solche vielleicht auch polarisierenden oder auch emotionalen Themen natürlich auch gefördert werden und weit verbreiten. Weswegen ich überzeugt davon bin, dass unsere Generation, die da heranwächst, sicherlich schon über Social Media mit Extremisten jeglicher Couleur schon zu tun hatte, ob sie es wissen oder eben nicht.
Was gibt es denn noch für Felder, wo man sagt, das geht in den linksextremen Bereich rein oder da könnte man es dann erkennen?
Also zunächst einmal ist es ja immer gut, wenn junge Menschen sich für Politik interessieren. Das ist ja auch Aufgabe einer Schule und auch einer Lehrkraft, das irgendwie auch zu fördern und da vielleicht auch den gewissen Anreiz zu geben. Aber man muss sich eben bewusst sein, dass in manchen Themenfeldern, in manchen Aktionsfeldern auch Extremisten unterwegs sind. Gerade wenn Extremisten ja versuchen, Jugendliche auch zu rekrutieren und zu gewinnen, dann ist es auch irgendwie logisch, dass sie dann versuchen, dort präsent zu sein, wo junge Menschen sich auch engagieren. Das heißt, klassische Themen im Linksextremismus, wo gerade auch junge Menschen in Berührung kommen könnten, wäre einerseits der Antifaschismus, also dem Engagement gegen Rechtsextremismus, dann aber auch dem Bereich der Antirepression, wo behauptet wird, dass wir in einem eher unterdrückerischen Staat, in einem unterdrückerischen System leben und wir im Endeffekt von den ja einerseits Politikern, Parteien, aber eben auch Repräsentanten des Staates wie der Polizei unterdrückt und klein gehalten werden. Also das alles so im Bereich der Antirepression. Was jetzt im letzten Jahr noch dazu kam, ist noch eine Art Antimilitarisierung, die nochmal verstärkt kam, nämlich durch das Aufrüsten auch der Bundeswehr und auch den Debatten über die Einführung der Wehrpflicht, dass also auch da Linksextremisten versuchen, an Jugendliche anzudocken.
Und dann gibt es natürlich noch so Themen wie Verschwörungstheorien zum Teil ja auch.
Genau, dass Extremisten insgesamt gemerkt haben, dass man nicht unbedingt immer bei der Wahrheit bleiben muss und dass man also zum Beispiel auch Falschinformationen bedienen kann oder so Halbwahrheiten. Das ist natürlich bestärkt durch Social Media immer mehr geworden, aber auch Verschwörungstheorien, also eher so wilde, auch absurde Theorien, gehen damit einher. Im Linksextremismus, um mal ein Beispiel zu nennen, da geht es ja zum Beispiel um die Behauptung, dass ja wir in der, als Bundesrepublik Deutschland, dass das ein Überwachungsstaat wäre oder dass bestimmte Personen ja versuchen, diesen Überwachungsstaat zu installieren, dass dementsprechend verschiedene Gegenstände der Infrastruktur, wie zum Beispiel das 5G-Netz, als es dann kam, dass sofort behauptet wurde von wegen, dieses 5G-Netz wird lediglich gebraucht, um eben genau diesen Überwachungsstaat auszubauen und eine Komplettüberwachung von politischen Kritikern dann durchzuführen. Also gar nicht bei der Sache zu bleiben, sondern irgendwie zu behaupten, dass irgendjemand im Hintergrund davon profitieren würde, illegitime Ziele dann auch zu verfolgen. Auch in der Corona-Pandemie natürlich waren verschiedene Verschwörungstheorien unterwegs, die teilweise auch im Linksextremismus aufkamen, mit einer ähnlichen Zielrichtung, wie gesagt. Und gerade wenn es auch um den Bereich des Antisemitismus geht, findet man dann auch immer wieder so Behauptungen. Da geht es meistens in so eine Richtung Kritik am kapitalistischen System. Aber wenn es konsequent weitergedacht wird, geht es nicht einfach nur um die Wirtschaftsform, sondern es wird dann behauptet, dass ein paar Personen eben da dahinter stecken, oftmals auch so gewisse jüdische Personen dann genannt werden, die eigentlich die Welt kontrollieren würden, die Welt beherrschen würden und dass die Überkapitalisten sind, die es eigentlich zu bekämpfen gibt.
Also immer mit der Handlungsoption, aktiv zu werden gegen Staat, Kapital und den politischen Gegner.
Also eine typische Herangehensweise, die wir in allen Extremismusformen so beobachten, ist erstmal der sanfte Einstieg über politisches Engagement, vielleicht auch einfach ein Kennenlernen, vielleicht ein Interesse zeigen, eher so auf Gemeinsamkeiten fokussieren, aber natürlich auch Ängste und Unsicherheiten von Menschen zu nutzen, um schon mal eine gewisse Mobilisierung zu erreichen. Und wenn diese Gruppen dann immer mehr auch zusammenwachsen, dann geht es genau um diese Ideologisierung, ein Feindbild auch aufzubauen. Wer ist denn schuld an unseren Problemen, gegen wen müssen wir denn eigentlich vorgehen? Und man merkt sofort, also wie diese Emotionen dann einen auch zu einer gewissen Militanz vielleicht auch verleiten können. man sieht es, es kann innerhalb von Monaten passieren, dass sich jemand radikalisiert und dann auf einmal Gewalt befürwortet. Das kann aber auch ein schleichenderer Prozess sein über ein paar Jahre hinweg. Aber aus diesem Gefühl heraus, wir müssen ja diese Ungerechtigkeit, die vorherrscht, irgendwie verändern. Veränderung auf demokratischen Wege ist ja eher mühsam. Extremisten sind eher ungeduldig und dementsprechend müssen wir jetzt was tun. Und dann werden auch Grenzen überschritten, Straftaten begangen oder auch zu Gewalt gegriffen.
Er hat jetzt schon angesprochen, was Schulen tun können, wenn sie mit Ihnen zusammenarbeiten. Was wäre so eine ganz einfache Handlungsempfehlung für Lehrkräfte? Wie spreche ich das Problem an oder wie gehe ich denn in so ein Gespräch rein?
Also aus meiner Sicht, ich behaupte immer, das wäre eine einfache Lösung, wo ich aber dann von Lehrkräften auch eher mal Gelächter höre, ist nämlich, sich für die Schülerinnen und Schüler zu interessieren, sich Zeit für die zu nehmen, neugierig zu sein und halt einfach auch das Gespräch zu suchen. Aber in der Realität, in der Praxis ist es natürlich enorm schwierig. Aber ich bin trotzdem überzeugt davon, dass wenn ich merke, dass ein Schüler sich irgendwie verändert hat, also eine gewisse Verhaltensänderung, man sich um die Person Sorgen macht, dass belanglos Gespräch, einfach auf die Person zu, auf den Schüler zuzugehen, einfach mal anzusprechen, nachzufragen, ja, wie geht's dir denn? Du machst auf mich heute einen müden Eindruck und so weiter und so fort. Das gibt einem selber dann ganz, ganz viele Zeichen. Liegt es vielleicht daran, dass er einfach die ganze Nacht durchgezockt hat oder gibt es Sachen, die diesen Schüler beschäftigen? Also auch für die Einordnung, ist es ein eher kleineres Problem? Ist es eher die Seltenheit oder ist vielleicht doch ein größeres Problem, das dahinter steckt? Und ich glaube nach wie vor, dass das der Schlüssel zum Erfolg ist, einen Beziehungsaufbau zu dem Schüler durchzuführen, ständig auch die Hand zu reichen, also trotzdem ja irgendwie diese Vorbildperson zu sein, aber dann auch ganz klar zu benennen, warum diese Ideologie oder diese Einstellung oder diese Aussage verkehrt war. Das brauchen Schülerinnen und Schüler in so einer Phase.
Und was ist mit den Akteuren von außen? Gibt es die überhaupt, die reindrängen und versuchen, hier Stimmung zu machen?
Ja, diese Akteure von außen, die gibt es. Jetzt im Bereich des Linksextremismus sind uns jetzt nicht so viele Fälle bekannt, wie jetzt zum Beispiel im Bereich des Rechtsextremismus. Da haben wir es schon eher damit Flyerverteilungen mal zu tun. Im Linksextremismus nicht so sehr. Aber man stellt schon fest, und da kann auch jede Lehrkraft mal selber ein wenig darauf achten, dass im Umfeld von Schulen an Laternen, gerade so im städtischen Raum, sehr, sehr viele Aufkleber von Gruppierungen sind, die vom Verfassungsschutz als linksextrem eingestuft sind. Ob das den Schülerinnen und Schülern auffällt, weiß ich nicht, aber dass sich das im Bereich von Schulen bald was darauf hindeuten könnte, dass eben von externen gerade gezielt versucht wird, dort irgendwie ihre Botschaften auch zu hinterlassen oder dass auch von Schülerinnen und Schülern selbst vielleicht diese Aufkleber geklebt werden. Das weiß man nicht so genau, aber ich rate wirklich, da einfach mal genauer hinzuschauen.
Und dann bleibt noch die letzte Frage. Eine Botschaft an die Lehrkräfte.
Toi, 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 weitermachen. Ich bin überzeugt davon, dass die Lehrkräfte wirklich gute Arbeit leisten, aber dass man sich eben ständig auch weiter informieren muss. Als Lehrkraft muss man eben sehr, sehr viele Themen behandeln. Man muss ja im Endeffekt der Allrounder sein. Der Bereich des Extremismus, des Linksextremismus oder auch des Rechtsextremismus, Islamismus, Reichsbürger und so weiter und so fort. Das sind halt auch Themen, womit man sich auskennen sollte, zumindest allgemein auskennen sollte. Das heißt, hinschauen, kritisch hinterfragen und bei Zweifeln oder bei Verdachtsfall natürlich Experten zu Rate ziehen wie uns als BGIM.
Dann sage ich vielen Dank.
Danke auch.
Und verbleibe für unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Dank, dass Sie wieder zugehört haben. Wir beschäftigen uns auch weiterhin mit der Demokratiefeindlichkeit im Klassenzimmer, aber auch mit weiteren Themen. Wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, abonnieren Sie doch unser Newsletter und bis zum nächsten Mal bei Zeit für Politik.
Für mehr Informationen und Tipps besuchen Sie uns doch auf blz.bayern.de.